Wir machen es unserer Gemeinde dieses Jahr ziemlich leicht, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Wir haben einmal hier die Kerzen und ihr seht schon, die vierte Kerze brennt. Das bedeutet, bald ist soweit. Bald haben wir Heiligabend. Aber wir machen es euch noch einfacher. Seit dem 1. Dezember haben wir eine Predigtserie, das ist für viele kein Geheimnis mehr. Und wir hatten letzte Woche den dritten Advent. Jesaja 9, Vers 3. Wir gehen immer ein Vers weiter. Jetzt sind wir in Jesaja 9, Vers 4. Der vierte Advent. Wir bereiten uns darauf vor, dass Jesus kommt. Wir erinnern uns daran, dass Jesus gekommen ist. Aber wir bereiten uns auch darauf vor, dass er wiederkommen wird. Denn das ist versprochen. Jesus wird wiederkommen. So wie er in den Himmel aufgefahren ist, er wird wiederkommen. Und darauf bereiten wir uns auch zu Weihnachten auch vor, dass Jesus auch wiederkommen wird. Welche Konsequenzen hat das für uns, dass Jesus kommt? Die letzten Wochen denken wir darüber nach. Was ist, wenn Gott kommt? Wir haben es betitelt mit Himmel trifft Erde. Was passiert, wenn der Himmel die Erde trifft? In Vers 1 haben wir, ich lese einfach mal vor, wollen nicht erzählen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Amen. Welche Konsequenzen hat es, dass Jesus kommt? Vers 1, Licht trifft auf Dunkelheit. Vers 2, die Freude wird groß. Wenn Gott kommt, da herrscht Freude. Und dann wird das mit einem dreifachen Denn, das habe ich letzte Woche schon erklärt, mit einem dreifachen Denn wird diese Freude begründet und erklärt. Unsere Freude hat einen Grund. Und wir haben letzte Woche in Vers 3 gelesen, dass wenn Gott kommt, du dich freuen kannst, weil er selbst dich befreit von Bindungen, von Ängsten, von Lasten, die dich runterdrücken. Er befreit dich. Und wenn ihr den Flyer in die Hand nehmt, ich hoffe, viele von euch haben ein Zuhause liegen und auch den einen oder anderen, den ihr verteilt, da seht ihr 22. Dezember, Überschrift Liebe in Aktion. Heute geht es um Liebe. Ich habe vorhin gesagt, wir haben den vierten Advent. Wir sind bei Vers 4 in dem Text. Bei diesem Fest der Liebe, bei diesem Weihnachtsfest, kommen wir zu dem vierten Vers. Liebe in Aktion. Und ich möchte euch daran erinnern, wir reden nicht über Vers 5. Wir reden heute nicht über das Kind, was geboren ist und was sehr interessante Namen hat. Wir reden heute über Vers 4. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Wir haben hier einen klassischen Weihnachtstext vor uns. Mit Vers 5 auf jeden Fall. Wir haben mit Vers 5 einen klassischen Weihnachtstext. Aber wenn ihr vorhin zugehört hattet, um einen Vers zu verstehen, müssen wir den Kontext uns anschauen. Und das machen wir in den letzten Wochen. Wir wollen Weihnachten, Heiligabend, ergreifen. Wir wollen dieses Kind ergreifen, wenn Himmel auf Erde trifft. Das wollen wir ergreifen. Aber wir wollen es in rechter Art und Weise ergreifen. Wir wollen uns nicht ein Bild von einem Kind, von diesem Christus, von dem Sohn Gottes, wir wollen uns kein Bild malen, was uns einfach in den Kram passt, sondern wir wollen uns ein Bild malen, wie Gott selber das Bild zeichnet. Deswegen ist es wichtig, dass wir Vers für Vers uns anschauen, was Gott hier bereithält. Und wir sind heute in Vers 4, Liebe in Aktion. Waldemar, hast du hier einen Fehler gemacht? Stiefel, blutige Mäntel. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Vers von Liebe spricht. Dass uns hier die Liebe Gottes begegnet. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich euch kurz hineinführen, was wir heute unter der Liebe Gottes so manchmal verstehen. Ich habe euch was mitgebracht. Ich bringe so viele Sachen immer mit in letzter Zeit. Ein Kuscheltierchen. Ich weiß nicht, ob er sitzen kann. Oh, jetzt. Ist das nicht süß und niedlich? Ein Kuscheltier. Und wir Christen zitieren so gern diesen Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ist doch richtig, oder? Steht doch in der Schrift. Sehr gerne wird auf den Apostel Johannes zurückgegriffen. Steht in Johannes 3, Vers 16. Berühmteste Vers überhaupt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes wird auch der Apostel der Liebe bezeichnet, weil er so gerne über die Liebe spricht. Im ersten Johannesbrief begegnet es uns zweimal, dass Johannes sagt, Gott ist Liebe. Wenn Gott dich sieht, dann freut er sich, dann liebt er dich. Es wird ihm warm ums Herz. Ist doch alles wahr, oder? Das haben wir auch hin und wieder in den letzten Wochen immer wieder gehört. Wie Gott empfindet, wenn er dich sieht. Nur leider verdrehen wir Gottes Liebe oft. Wir pervertieren sie zu dem hier. Dass Gott wie ein Kuscheltier ist. Das Kuscheltier, was ich nehme, womit ich kuschel, und ich habe es gern. Wenn es mich nervt, schmeiße ich es weg. Wenn ich es brauche, dann hole ich es wieder und ihr könnt es vielleicht von weitem nicht so sehen, aber dieser Kuschelbär hier, der grinst immer noch. Der lag eben gerade auf dem Boden. Aber er grinst, er ist freundlich. Seine Knopfaugen, die schauen mich an und sagen, hey, ich hab dich lieb, ich stehe auf Umarmungen. Und so wie dieses Kuscheltier zeichnen wir uns ein Bild von Gott und stellen ihn wie unseren kleinen Hausgötzen in unser Herz, dort, wo ein guter Platz ist, stellen ihn hin, wo er hält. Und es ist gut. Der hat mich gern, ich hab ihn gern. Aber wenn ich ihn nicht brauche, haue ich ihn weg. Wenn ich ihn wieder brauche, grinst er mich immer noch an mit seinen süßen Knopfaugen. Gott ist Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber das ist eine verkehrte Sicht von Gottes Liebe. Weihnachten ist Fest der Liebe. Wir steuern geradewegs drauf zu. Und ich habe mich gefragt, Ich muss wirklich sagen, Gott, warum müssen in dieser Weihnachtsserie so viele Steine mir in den Weg gelegt werden? Warum können es nicht Predigten sein, Predigttexte, die leicht von den Lippen gehen, wo alles gut ist, wo alles einfach ist, wo alles liebevoll ist? Und ich habe überlegt, was kann man mit diesem Vers machen? Man ist dazu geneigt, dieses Unangenehme rauszunehmen. Weil was hier beschrieben wird, das geht ins Eingemachte, das werden wir noch sehen. Und als ich so darüber nachdachte, traf mich dann das Losungswort am 20.12., wo Paulus einen Rat gibt an einen jungen Prediger namens Timotheus. Der sagt zu ihm, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Nicht mit Doppel-E, die Lehre mit E-H. Ja? Die Lehre Gottes. Das, was Gott uns lehrt, was er uns lehren möchte. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, wenn du darin beharrst, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Und Gott hat mich ermutigt, predige das Wort, predige keine Kuscheltiere, sprich über Gottes Liebe, sprich über meine Liebe, aber in der Art und Weise, wie sich's gebührt. Und das möchte ich tun. Vor diesem Kuscheltier haben wir keine Verbindlichkeit, keine Verantwortung. Wir müssen keine Rechenschaft ablegen. Es ist einfach da, wenn ich es will, und es ist weg, wenn ich es nicht mehr brauche. Aber so ist Gott nicht. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Dieser Vers will unsere Aufmerksamkeit. Der will nicht übersprungen werden. Und dieser Vers zeigt uns, wie Gottes Liebe wirklich ist. Ihr kennt ganz sicherlich, wenn ihr schon mal bei einer Hochzeit wart, das hohe Lied der Liebe aus 1. Korinther 13. Also die Verse über Liebe, das sind die Verse über Liebe. Wenn du noch nie was von Liebe gehört hast, lies 1. Korinther 13 und du weißt, was es ist. Dort wird die Liebe sehr groß gezeichnet, sehr groß gemacht. Und das ist ein wunderbares Kapitel. Und es gibt dort mittendrin ein Satz, wo es heißt, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Hört ihr? Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Wenn Gott die Liebe ist, dann können wir hier, das rate ich euch mal, 1. Korinther 13, wo Liebe steht, einfach mal Gott zu sagen. Gott freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Und ich möchte euch jetzt etwas vorlesen, was mein Herz sehr, sehr bewegt hat in den letzten Tagen und mich sehr, sehr aufgewühlt hat, als ich davon in den Nachrichten hörte. Äthiopien. Jedes Jahr gehen Zehntausende junge Frauen von Äthiopien in die arabischen Länder, um als Hausmädchen zu arbeiten. Sie träumen davon, in Dubai oder Saudi-Arabien Geld zu verdienen und ihre Familien zu unterstützen. Doch meist enden sie in einem Albtraum. Angekommen im Zielland nehmen die Vermittler den Frauen häufig Handys und Papiere ab. Viele bekommen sehr wenig oder gar keinen Lohn. Nicht selten enden sie als Arbeitssklavinnen und müssen 20 Stunden am Tag arbeiten, werden geschlagen, misshandelt und oft vergewaltigt. Und dann habe ich darüber recherchiert und habe was sehr, sehr Grausames gefunden. Eine Familie aus Saudi-Arabien hängte eine äthiopische Haussklavin mittels eines Hakens kopfüber an die Decke. Ja, an den Beinen angebunden, Haken oben ran und dann hängt sie kopfüber runter. und schlug minutenlang mit einem Gürtel und einer Peitsche auf sie ein. Während das Blut auf den Boden tropft, lässt man sämtliche Familienmitglieder inklusive der Kinder an diesem abartigen Schauspiel teilhaben. Es ist schon schlimm genug, dass man sowas liest, aber von genau dieser Tat gibt es ein Internetvideo. Das haben Leute nicht nur einfach gemacht, sondern die Leute, die diese Frau ausgepeitscht haben, haben das sogar noch aufgenommen. Und man hört währenddessen, wenn sie schreit wie ein Schwein, was abgeschlachtet wird, hört man, wie der das Video dreht, wie der lacht. Und die ganze Familie steht da drumherum. Das hat mich so getroffen. Das hat mich so umgetrieben, wie diese arme Frau da hängt. Und wirklich minutenlang ausgepeitscht wird. Ich konnte nicht mehr. Ich war fertig. Ich war fertig mit den Nerven. Ich habe gebetet für diese Frau, weil die Verletzung, die sie im Nachhinein hat, wer weiß, ob die noch schlimmer sind als das, was sie dort erlebt hat, wenn sie überhaupt noch lebt. Was kommt in dir hoch, wenn du sowas hörst? Wut? Wut? Was noch? Hass? Zorn? Entsetzen? Hilflosigkeit? Ich habe mal vor gar nicht so langer Zeit mit einer Christin gesprochen und sie hat mir erzählt, dass sie ganz stark so es auf dem Herzen hat, Kindern zu helfen, Kindern, die aus schlimmen Familien kommen, die geschlagen werden und mit Prostituierten, also da schlägt ihr Herz. Und sie hat gesagt, wenn ich sowas höre, dann werde ich richtig wütend und sagt zu mir, aber das darf ich ja in einer Gemeinde gar nicht sagen. Bin ich ein schlechter Christ? Wenn ich sowas lese, höre, sehe, dann kommt Wut in mir hoch. Wenn wir sowas hören, Ungerechtigkeit, wissen wir, die Liebe freut sich nicht an Ungerechtigkeit. Gott freut sich nicht an Ungerechtigkeit. Wenn du Ungerechtigkeit erlebst, dann sieht es auch Gott. Wenn du wütend bist über Ungerechtigkeit, dann möchte ich dir eine Sache sagen. Das ist ein Empfinden Gottes in dir. Wut über Ungerechtigkeit, Zorn über Ungerechtigkeit ist ein Empfinden Gottes. Deswegen habe ich vorhin das so karikiert mit diesem Kuscheltier. Dieses Kuscheltier interessiert sich nicht für Ungerechtigkeit. Es grinst, grinst und grinst. Aber unser Gott grinst nicht über Ungerechtigkeit. Bei uns hier in Südbaden ist vielleicht alles in Ordnung. Vielleicht. Es kommt vieles vielleicht nicht ans Tageslicht. In anderen Ländern, in anderen Ecken der Erde kommt es ans Tageslicht. Und es ist grausam, was passiert. Eine unbeschreibliche Ungerechtigkeit. Und die ist nicht weg, nur weil wir Weihnachten feiern. Himmel trifft Erde. Gott kommt zur Welt. Und er kommt genau in diese Welt, wo sowas passiert. Und Gott ist wütend auch über kleine Ungerechtigkeiten. Gott ist darüber wütend. Und wenn du Wut empfindest über Ungerechtigkeit, dann ist das ein Empfinden Gottes. Gott hat dich in sein Bild gemacht. Ja, wir haben manchmal sehr verquere Empfindungen. Und nicht alles, was wir empfinden, ist gleich, naja, Gott hat mich so gemacht, ist alles gut. Aber wenn wir merken, Gott freut sich nicht über die Dinge und ich freue mich auch nicht, bin wütend darüber, dann empfinde ich, wie Gott darüber empfindet. Was ich euch eben gerade vorgelesen habe aus Äthiopien, es ging ein Raunen durch den Raum, eine Betroffenheit bei dem einen oder anderen. Glaubt ihr, Gott geht es anders? Er hat es gesehen. Er war live dabei. Und wir sollten nicht den Fehler machen, dass wir sowas glatt bügeln. Als wenn Gott das ist okay. Es ist nicht okay. In Sprüche 17, Vers 15 heißt es, wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Groll für den Herrn sind sie alle beide. Was heißt das? Der Schuld hat und ich sage, halb so wild, und der keine Schuld hat und sagt, der hat irgendwie Schuld, er sagt, das ist so verdreht. Der gerecht ist, gottesfürchtig, ist gerecht und gottesfürchtig. Wer aber schuldig ist und gottlos, heißt es wörtlich dort, ist schuldig und gottlos. Gott sieht das. Gott bewertet. Gott wertet diese Dinge. Wenn Gott Ungerechtigkeit sieht, dann wertet er es als Ungerechtigkeit. Und dann wird uns auch vielleicht dieser Vers 4 ein bisschen mehr, wenn wir uns vor Augen rufen, dass Israel gerade in einer Leidenssituation ist, dass sie unterdrückt werden, dass ganz viel Ungerechtigkeit herrscht. Und dann werden auf einmal die Kriegsstiefel und die blutbefleckten Soldatenmäntel kriegen ein Gesicht für uns. Gott spricht hier Ungerechtigkeit und Elend an. Und er sagt, diese Ungerechtigkeit, der setze ich ein Ende. Ich verbrenne sie mit meinem Feuer. Das Feuer Gottes ist durch die ganze Schrift hindurch. Ich hatte überlegt, darüber auch zu predigen, mal die ganze Schrift durchzugehen, aber da hätte ich 1,5 Stunden bestimmt gebraucht. Das Feuer Gottes ist immer im Zusammenhang zu verstehen von Gottes Gegenwart. Wenn Gott von seinem Feuer spricht, dann meint er seine Gegenwart. Das heißt, wenn das Licht in die Dunkelheit kommt, wenn Gott Mensch trifft, wenn Himmel Erde trifft, sieht er Ungerechtigkeit, Krieg, Blut. Und diese Ungerechtigkeit wird als Ungerechtigkeit auch gewertet und kriegt ihren Lohn. Sie kriegt ihren Lohn. Es wird, weil Gott kommt, weil Gott da ist und sein heiliges Feuer mit ihm, wird es vor ihm nicht bestehen können. Es wird vergehen, es wird verbrannt. Das ist Liebe. Warum? Ist das Liebe? Wenn Gott kommt und Ungerechtigkeit verbrennt, selbstverständlich. Denn wenn ein Gott kommt und am Ende der Welt sagt, es ist alles in Ordnung, kommt einfach rein in mein Reich, es ist alles in Ordnung. Wir nennen jetzt einfach mal den Schuldigen gerecht. So einen Gott will ich nicht. Was ist das für ein Gerechtigkeitssinn? Schuld, Ungerechtigkeit muss bezahlt werden. Und das ist kein liebender Gott. Wenn er sieht, wie meinetwegen ich leide, weil mir andere Menschen richtig, richtig Leid antun, wie sie mir Lasten auferlegen. Oder diese Äthiopierin, wie sie gefoltert wird. Und Gott dann am Ende sagt zu der Äthiopierin, komm rein. Und die das gemacht haben, die setze ich noch an deinen Tisch. Ist das ein liebender Gott? Das ist Liebe in Aktion. Ungerechtigkeit auch beim Namen nennen zu können. Und das vergessen wir oft und das ist heikel. Das wollen wir auch nicht so gern anfassen, dieses Thema. Jahwe, Jahwe, Gott. Barmherzig und gnädig. Langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Das spricht gerade Gott selber in 2. Mose 34. So beschreibt sich Gott selber. Der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Gott vergibt gerne, aber Schuld kann er nicht einfach unter den Teppich kehren. Wisst ihr noch, was wir in der Lesung gehört haben? Ein sehr, sehr herausfordernder Text in 2. Thessalonicher, Kapitel 1, 3 bis 12. Ich möchte euch ein paar Verse davon noch einmal hervorholen, damit wir den Text aus Jesaja noch mal ein bisschen präsenter vor uns haben. Wenn sich der Herr Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in loderndem Feuer zeigen wird, da haben wir es wieder, er kommt, er zeigt sich wie im Feuer. Dann wird er es denen heimzahlen, die von Gott nichts wissen wollten und dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorcht haben. Sie werden mit ewigem Verderben bestraft. Sie sind dann für immer vom Herrn getrennt und von seiner Macht und Herrlichkeit ausgeschlossen. Das wird an dem Tag geschehen, an dem er kommt und seine Herrlichkeit sich in seinen Heiligen spiegelt. Dann wird er von denen, die ihm geglaubt haben, umjubelt werden. Seht ihr, wie das Feuer Gottes, wenn es kommt und für Gerechtigkeit sorgt, mit dem Jubel seiner Heiligen zusammenhängt? Ich möchte dich fragen, bringt diese Predigt gerade Freude in dir? Ist das Freude für dich? Gehen wir nochmal in Jesaja 9. Licht kommt in die Dunkelheit. Es bricht Freude an und sie wird jetzt begründet. Denn. Bei dem zweiten Denn sind wir heute. Und diese Freude wird begründet mit dem Feuer Gottes. Das Feuer kommt und wird Ungerechtigkeit abtun. Und hier im Neuen Testament, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er die Ungerechtigkeit nicht an sich vorübergehen lassen. Er wird die Ungerechtigkeit konfrontieren. Und es bewirkt Freude im Volk Gottes. Freust du dich über so einen Gott? Kann es sein, dass dein Bild von Gott sehr, sehr verkleinert war? Dass du nicht die ganze Weite dir angeschaut hast von der Liebe Gottes, sondern nur so ein Teil. Und das erschreckt dich jetzt. Warum erschreckt uns das? Warum erschreckt uns das, wenn wir von dem Feuer Gottes lesen? Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, heißt es im 5. Mose 4. Ein eifersüchtiger Gott. Uns erschreckt dieses Thema deswegen, weil wir selber merken, dass wir kein Deut besser sind. Wir selber merken, ach ja, ich bin ja gar nicht in der Situation, dass ich meinen Finger erheben kann und auf den zeigen kann. Oder auf den. Oder auf die da hinten. Moment, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er kommt. Was passiert denn mit mir? Und deswegen haben viele Christen eine große Schwierigkeit, von der Gerechtigkeit Gottes zu hören, von seiner Liebe in Aktion. Wie er mit Ungerechtigkeit umgeht. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und er ist eifersüchtig. Im Alten Testament kommt dieses Wort eifersüchtig 6-mal vor. Und in 2. Mose wird es sogar so benannt, sein Name ist, Doppelpunkt, eifersüchtig. Was bedeutet das, wenn Gott ein eifersüchtiger Gott ist? Gott ist eine Person. Er ist nicht irgendjemand. Er ist nicht irgendwie so eine wabernde Masse. Er ist eine Person. Er ist lebendig. Er fühlt. Er hat ein Herz. Und Eifersucht. Wenn ich Eifersucht verspüre, dann muss ich jetzt erstmal sofort darüber nachdenken, über die Beziehung zwischen meiner Frau und mir. Wie man da eifersüchtig sein kann. Und genau das beschreibt auch das Alte Testament immer wieder, wenn sie von der Eifersucht Gottes spricht. Denn immer, wenn dieses Wort kommt, sagt Gott, ihr lauft gerade anderen Göttern hinterher.
Ihr trennt die Beziehung zwischen euch und mir. Ihr raubt mir meine Ehre und ihr raubt mir auch diese Liebesbeziehung. Ihr lauft gerade anderen Göttern hinterher. Ihr interessiert euch nicht mehr für mich. Ich bin eifersüchtig. Ich bin ein verzehrendes Feuer. Ich bin eifersüchtig. Eifersüchtig. Ich möchte dich. Eine persönliche Beziehung. Aber wie wollen wir mit einem eifersüchtigen Gott, der eine persönliche Beziehung haben möchte mit uns, der sagt, er ist ein verzehrendes Feuer. Hast du mal versucht, mit einem Feuer eine Beziehung zu führen? Wurdest du schon mal mit dem Feuer intim? Was passiert denn da? Ganz schön heiß. Ganz schön heiß. Und Gott ist der Schöpfer des Feuers. Das heißt, er ist noch heißer, wenn er Feuer ist. Ja? Also, wenn jemand heiß ist wie Feuer, dann ist es Gott. Wie will ich mit einem Feuer eine Beziehung haben? Mit einem verzehrenden Feuer, was aber eifersüchtig ist und Beziehung haben möchte. Ihr Lieben, da kommen wir zu dem Vers nochmal zurück, den ich aus Sprüche gelesen habe. Wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Greuel ist es für den Herrn. Und in 2. Mose haben wir gelesen, Gott vergibt gerne, aber Schuld lässt er nicht ungestraft. Das sind irgendwie so Dinge, wie will man das zusammenführen? Ich bin Sünder, ich bin schuldig. Merkt ihr was? Wir kommen in eine ganz brenzliche Lage. Wenn ich merke, ich bin schuldig vor Gott und Gott sagt, ich kann einen Schuldigen nicht gerecht dastehen lassen, dann habe ich ein massives Problem. Ist Gott ein Groll? Aber jetzt soll ich gerecht vor Gott dastehen, weil ansonsten kann ich keine Beziehung mit dem Heiligen führen. Der Heilige, der gerecht und gut ist, vollkommen gut. Wie soll er mit etwas, was nicht vollkommen gut ist, noch nicht mal ansatzweise Beziehung führen? Es wäre ein Groll für ihn, wenn er Beziehung mit mir eingehen würde. Dennoch sagt er, ich bin eifersüchtig. Und ich möchte Beziehung haben mit dir. Zweite Korinther 5,21. Ein wunderbarer Vers. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Der eine, den, Jesus Christus, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So kann ich auf einmal gerecht vor ihm dastehen. Und kann eine Beziehung führen mit einem heiligen Gott, der gerne vergibt, aber die Sünde nicht ungestraft lässt. Er schickt sich selbst. Leute, und das feiern wir Weihnachten. Wir feiern kein schnuckliges kleines Baby, was im Stroh liegt und alles ist happy. Es hat goldene Locken und ein europäisches Gesicht. Wir feiern den allmächtigen Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Der die Ungerechtigkeit sieht, der diese Ungerechtigkeit bestraft, weil es in seinem Feuer aufgehen wird. Und er sagt, aber du sollst verschont bleiben, ich bin eifersüchtig, ich möchte eine Beziehung haben mit dir. Und in der Apostelgeschichte erfahren wir, wie Petrus davon spricht, das sind Leute zum Glauben gekommen an Gott. Und er sagt, Gott kennt unsere Herzen, er ist ein Herzenskenner. Und er kennt auch die. Und sie sind zum Glauben gekommen. Er hat den Heiligen Geist ihnen ins Herz gegeben. Und durch den Glauben reinigt er ihre Herzen. Das bedeutet, wenn ich Beziehung habe mit dem Feuer Gottes, mit Gott selbst, und an ihn glaube und sage, hey, ich kann vor dir nicht gerecht dastehen. Aber weil meine Sünde abgetan wurde, weil jemand schon dafür bezahlt hat, möchte ich jetzt zu dir kommen. Gott schickt seinen Heiligen Geist auch immer wieder ein Zeichen von Feuer. Der Heilige Geist, das Feuer Gottes, ist in mir, aber ich werde nicht verzehrt. Ich werde nicht verzehrt. Was passiert? Ich werde gereinigt. Feuer reinigt. Ich werde entschlackt. Ich werde gereinigt. Und so hat dieser Vers 4 in Jesaja 9: Jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand mit einem Fraß des Feuers. Ungerechtigkeit, die passiert, wird von Gott verzehrt im Feuer. Und wenn Gott aber Wohnung in mir nimmt, an seinem Kind, wird er die Ungerechtigkeit, die noch in meinem Herzen ist, reinigen. Und darum ist die Freude so groß in diesem Volk. Gott kommt, tut nicht so, als wenn es keine Schuld geben würde oder keine Ungerechtigkeit. Er sieht sie, er geht sie an, er nimmt es ins Gericht, weil er gut ist, weil er ein guter Gott ist, ein verantwortungsbewusster Gott. Aber er sieht auch meine Ungerechtigkeit, er kommt mir nahe und reinigt mein Herz, ein Feuer reinigt. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott.